In der letzten Folge habe ich dir gezeigt, woran man stille Entzündungen erkennen kann, beziehungsweise welche Laborparameter man bestimmen lassen kann, um herauszufinden, ob eine stille Entzündung im Organismus vor sich hin schwelt. Heute geht es darum, das Ganze noch ein bisschen genauer zu betrachten, noch einige weitere Laborparameter mit einzubeziehen, um eventuell die stille Entzündung einzugrenzen, wo diese denn stattfindet. Denn das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Also, viele Menschen haben erhöhte Entzündungswerte. Aber ohne zu prüfen, welche Marker warum wirklich hoch ist. Wichtige Marker, die man unbedingt wissen sollte, ist HSCRP. Ja, das ist ein Entzündungsmarker, der sehr genau reinguckt, ob überhaupt irgendwo eine Entzündung stattfindet. Dann Interleukin 6 ist ein sehr früher Zytokinmarker. Ganz kurz die Wiederholung. Zytokine sind Stoffe, die das Immunsystem aktivieren, damit es eben dort entsprechend angreift, wie eine Art Leuchtrakete, was dem Immunsystem den Weg weist. Das gleiche auch bei TNF-Alpha, Tumornekrosefaktor Alpha heißt es ausgesprochen. Und das ist insbesondere auch stark in Verbindung mit viszeralem Fett, also das Organfett, ein sehr ungesundes Fett, oder auch mit dem Darm assoziiert, oder auch wenn man metabolische, also Stoffwechselprobleme hat, wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes und solche Geschichten. Dann ein weiterer Wert, der ebenfalls wichtig sein könnte, ist Ferritin. Das ist der Eisenspeicherwert. Hier eine ganz wichtige und kurze Erklärung. Viele Menschen messen ihren Ferritinwert als Eisenmarker, weil viele eine Eisenunterversorgung haben, insbesondere Frauen. Jetzt kann es sehr gut sein, dass der Eisenwert hoch ist und man ist glücklich darüber. Aber wichtig, genau hinhören, wenn der HSCRP-Wert, der Entzündungsmarker, ebenfalls erhöht ist, und erhöht heißt hier deutlich über 1, dann zieht der Körper das freie Eisen in den Ferritin-Eisenspeicher zurück, um vor Oxidation zu schützen. So hat man einen künstlich erhöhten Eisenspeicherwert, über den man sich freuen darf. In Verbindung mit einem erhöhten HSCRP kann es aber sehr gut sein, dass das Eisen, wenn wir keine Entzündungen hätten im Körper, zu niedrig ist. Ich hoffe, das war nicht zu komplex, ist aber ein sehr wichtiger Punkt, der an dieser Stelle unbedingt einmal erwähnt werden soll, weil hier leider ganz häufig Fehler gemacht werden. Ein weiterer Wert ist Fibrinogen. Das ist ein lösliches Protein, was den Gerinnungsprozess fördert, und das ist auch erhöht bei akuten Entzündungen. Homozystein ist ein ganz typischer Gefäßrisikomarker. Dann ein Wert, der noch gar nicht so gebräuchlich ist, aber ebenfalls sehr spannend für den Killer Nummer 1, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankung, ist LPPLA2. Der zeigt nämlich Gefäßwandentzündungen, insbesondere in Verbindung mit weichen Plaques, die durchaus ein großes Risiko darstellen können. Ein Wert, den ich letztes Mal schon angesprochen hatte, war HbA1c, das ist der Langzeitzucker. Hier können wir noch ein bisschen genauer hinschauen, wenn es um metabolische Entzündungsprozesse geht, auch das nüchtern Insulin, weil man nämlich aus der Glucose, dem nüchtern Zucker und dem nüchtern Insulin auch den sogenannten HOMA-Index errechnen kann. Das sind sehr spannende Werte, ist viel für jemanden, der das zum ersten Mal hört. Ich versuche aber in diesem Thema heute, das möglichst zu komprimieren. Im Notfall schaut man sich das eben noch 2-3 Mal an, denn hier geht es darum, diese sehr gefährlichen stillen Entzündungen dingfest zu machen. Das heißt, sie in einem bestimmten Organ oder einem System im Körper ein bisschen mehr zu verorten. Also, ich zeige jetzt mal die 8 häufigsten Entzündungsquellen und die Lösungsansätze. Fangen wir an mit viszeralem Bauchfett. Wenn Interleukin 6 und TNF-Alpha erhöht ist, dann ist es wichtig, einmal grundlegend zu checken, wie sieht denn der Taillenumfang aus? Ja, so auf Bauchnabelhöhe ungefähr, okay? Und wenn der bei Frauen über 80 ist und bei Männern über 94, dann ist das gerade so noch grenzwertig, ja. Je höher er ist, desto problematischer wird es. Also bis 80 bei Frauen, bis 94 bei Männern sagt man, okay, ich drücke mal ein Auge deutlich zu, aber alles, was dann an Zentimeter nach oben wandert, wird immer bedenklicher. Empfehlenswert ist, dass man einmal eine Körperkompositionsmessung macht mit einer Profiwaage. Es gibt so Heim Wagen, die auch das Fett messen über Elektroden. Die sind aber äußerst ungenau. Ich habe dazu auch mal ein Wagentest-Video gemacht. Ich verlinke das auch mal, beziehungsweise du gibst bei YouTube Patrick Heitzmann Wagentest ein und dann siehst du, für welche Waage ich mich entschieden habe. Zwei, die ganz gut verbreitet sind, ist einmal die sogenannte In-Body-Waage und auch die CK mit C, CK-Waage. Die zwei sind sehr professionell, sind sehr gut aufgestellt, sehr viele Datensätze sind da verarbeitet und die zeigen auch dann ziemlich genau an, wie viel Körperfett, wie viel Muskelanteil und auch, und das ist das Entscheidende, wie viel Viszeralfettanteil. Viszeralfett ist das Eingeweidefett und das hat leider einen sehr entzündlichen Charakter. Dann wäre es auch interessant, den HOMA-Index zu testen, also nochmal nüchtern Blutzucker und nüchtern Insulin. Und alles bis ungefähr 1,9 ist akzeptabel, je weiter unten, desto besser. Also unter 1 wäre dann richtig, richtig gut, ja, wenn der Wert unter 1 ist. Dann auch die Triglyceride, die Blutfettwerte und das HDL-Verhältnis, also Fett-HDL-Verhältnis. Richtig gut ist, wenn es unter 1,5 ist. Ja, wenn zum Beispiel HDL bei 50 liegt und Triglyceride bei 70, dann habe ich ein Verhältnis von 70 geteilt durch 50, ja, ist ungefähr 1,4, müsste ungefähr stimmen. Dann bin ich unter diesen 1,5 und dann passt das wunderbar. Zwischen 2 und 3 noch akzeptabel und alles ab 3 in Verbindung mit zu viel Taillenumfang und einem HOMA-Problem, also einem HOMA-Index, dann ist da der ganz klare Lösungsansatz abnehmen. Auf meinem YouTube-Kanal findest du als Podcast-Folgen findest du jede Menge Tipps zu diesem Thema. Wenn du es einmal geführt haben möchtest, dann mach doch einmal mein hochprofessionelles Online-Coaching leichter als du denkst mit. Das ist ein 12-Wochen-Programm. Wir nehmen dich an die Hand und führen dich durch diesen Gewohnheitsveränderungsprozess. Völlig diätfrei. Das wäre meine Empfehlung, wenn Übergewicht hier das Problem ist für potenzielle Trigger, für permanent stille Entzündung durch zum Beispiel erhöhtes Viszeralfett. Punkt Nummer 2, Darm oder Mikrobiom beziehungsweise Leaky Gut, also der durchlässige Darm. Der produziert nämlich Endotoxine, also die falsche Bakterienbesiedlung produziert Stoffe, die letztendlich systematische Entzündung triggern und ganz typische Symptome sind Blähbauch, Unverträglichkeiten auf bestimmte Lebensmittel, die eher zu als abnehmen, Hautprobleme. Haut hängt ganz häufig mit dem Darm zusammen und hier wäre folgende Test zu empfehlen. Zonulin zu testen. Ja, Zonulin ist ein Wert, der viel über die Durchlässigkeit des Darms sagt. Da gibt es Tests für zu Hause. Die sind aber leider nicht so ganz genau. Gleich mehr dazu. Dann Calprotectin heißt der Stoff, den kann man auch messen lassen. Dann eine Stuhlflora-Analyse zu machen, das heißt die Besiedlung von verschiedenen Bakterienstämmen. Dann LPS oder Endocap-Tests gibt es auch noch. Meine Empfehlung wäre, dass du das mit IMD Berlin machst. Die bieten sehr gute Tests an, auch sehr valide Tests. Biovis-Diagnostik gibt es noch oder ganz immun, die sitzen in Mainz. Das Problem hier ist leider, dass man das nur mit einem Arzt bzw. einem Heilpraktiker machen kann. Man kann nicht direkt an die Labore rangehen, das ist zumindest mein aktueller Stand. Und die typischen Home-Kits, die man sich kaufen kann, ja, die sind nicht wirklich valide genug. Vielleicht mal, wenn man überhaupt keine Möglichkeit hat mit einem Arzt, dann kann man sowas testen, hat aber keine besonders hohe Aussagekraft. Muss an dieser Stelle einfach mal gesagt sein. Die Lösung ist, wenn die stille Entzündung eher im Darm sitzen, eine darmgesunde Ernährung. Und wenn du das ganz geführt haben möchtest, wir haben bei Vita Moment eine professionell aufgebaute Darmkur. Und die hat so viel erstklassiges Feedbacks von den Menschen, die sie schon mehrmals teilweise gemacht haben, weil sie immer wieder begeistert sind, dass es immer noch weitergeht mit der Gesundheit. Auch das werde ich dir verlinken in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibung. Oder du gehst auf vitamoment.de und gibst dort einfach die Darmkur ein. Dritter Punkt, Zahngesundheit, Zahnfleisch, Wurzelprobleme. Ein Problem, was ein ganz großes Problem sein kann und auch sehr häufig vorkommt, ist nämlich extrem häufig eine Quelle für diese stillen Entzündungen. Der erste Check ist, hast du regelmäßig Zahnfleischbluten? Hast du Parodontitis, also dass sich das Zahnfleisch zurückzieht? Implantate bzw. wurzelbehandelte Zähne können große Probleme machen, wenn sie leider nicht richtig entfernt worden sind, diese tiefe Wurzeln, weil die dann permanent Leichengifte produzieren können, die permanent das System triggern. Das ist ein sehr häufiger Grund für stille Entzündungen. Hier wäre es interessant, einmal ein Panoramaröntgen zu machen. Es gibt ein 2D-Röntgen, das machen viele Zahnärzte. Besser wäre aber ein 3D-Röntgen. Ja? Hat einen höheren Preis, muss man ganz klar sagen. Es machen nicht so viele Zahnärzte, muss man auf die Suche gehen. Und hat eine 3 bis zu 10 Mal höhere Strahlenbelastung. Wenn man das aber, um einmal genau reinzugucken, wenn man darunter leidet, dann halte ich das für äußerst sinnvoll, das einmal zu machen. Ich würde es nicht bei jedem Zahnarztbesuch machen, macht auch aus meiner Sicht dann keinen Sinn. Aber einmal richtig tief reingucken mit so einer etwas teureren, etwas selteneren und mit einer etwas höheren Strahlenbelastung, 3D-Röntgen, das macht viel Sinn, weil es deutlich, deutlich aussagekräftig ist. Generell die Lösung, auf die Zahngesundheit achten. Zähne putzen, zweimal am Tag. Elektrisch, Munddusche verwenden, Zahnseite, Zucker vermeiden, Vitamin D und K2 ist super wichtig, weil Vitamin D sorgt dafür, dass mehr Kalzium im Körper aufgenommen wird und das K2 sorgt auch dafür, dass das Kalzium Richtung Knochen und letztendlich auch Richtung Zähne manövriert wird. Wir können von innen die Zähne füttern, damit sie von innen heraus stark und stabil werden. Dazu ist eben Vitamin D, K2, auch Kalzium wichtig und gerade wenn man diese Probleme hat, dass man eben dann tatsächlich einen Spezialisten aufsucht, der eben dann vielleicht nicht richtig gut behandelte Wurzelkanäle ausreinigt. Aber das sollte eben dann ein Profi sein. Das nächste Thema ist Schlafmangel oder Schlafapnoe, also so Atemaussetzer. Auch das sind massive Entzündungstrigger. Da zum Beispiel kann man das rausfinden, da muss man eher einen Partner fragen, ob man schnarcht oder ob man häufig unter Tagesmüdigkeit leidet. Es gibt auch Tests, es gibt Schlaftracker. Ich trage zum Beispiel so einen Oura-Ring und die Frage ist immer, wie valide sind die? Aber eine mangelhafte Sauerstoffsättigung kann der auch schon feststellen, aber dann wäre es schon eine ausgeprägte Apnoe, wenn man eben dann schon eine Minderversorgung mit regelmäßig Sauerstoff hat. Und das ist eigentlich schon, zu spät ist es nicht, aber ja, dann sollte man sollte es schon früher feststellen. Es gibt ambulante Schlafuntersuchungslabore, ja, so ein Home-Sleep-Test. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, nennt sich Polygraphie und das misst auch die Gehirnströme. Und daran kann man sehr gut erkennen, wie die Schlafqualität ist, ob es richtige Aussetzer gibt. Da muss ich dir sagen, geh bitte auf die Suche nach Heimgeräten, die man sich nach Hause mieten kann. Leider habe ich an dieser Stelle keine Empfehlung, weil ich einen Intensivtest gemacht habe in meinem Longevity-Projekt, habe mir so einen sehr umfangreichen Apparat umgeschnallt. Es war eine schreckliche Nacht, aber sehr aussagekräftig. Aber guck mal, ob es Heimgeräte gibt, um diese Polygraphie-Heimgeräte. Das wäre der Suchbegriff bei Dr. Google. Ja, oder den Partner fragen, ob man eben schnarcht und immer wieder mal solche Atemaussätze hat. Auch das hat eine hohe Aussagekraft. Die Lösung? Gewichtsreduktion, Zungentraining, also die Zungen an den Gaumen pressen und festsaugen. Also festsaugen und dann praktisch nach unten ziehen sozusagen, Unterdruck aufbauen. Das ist wunderbar, weil es eben die Muskulatur so trainieren kann, dass die Zunge in der Nacht weniger nach hinten fällt, was diese Apnoe auslösen kann. Was auch funktioniert, mögen nicht alle, ist aber auch eine Gewohnheitssache, den Mund zukleben. Es gibt extra so kleine Pflaster für den Mund, dass man mehr durch die Nasenatmung über die Nacht kommt. Das geht aber allerdings nur bei leichter Apnoe, weil sonst ist es wirklich ein wahnsinniger Stress für den Körper, wenn er eben dann viel Sauerstoff braucht und dann kommt es nicht richtig durch die Nase rein, dann kann es ein zusätzlicher Stress werden. Nasenoptimierung, also Nasenpflaster, könnte dann wiederum helfen. Nutze ich auch ganz gerne für den Sport. Ja, die ziehen die Nasenlöcher ein bisschen weiter auseinander. Dann ist es wahnsinnig geräumig in der Nase. Man kann viel besser atmen. Das ist für die spannend, die eben vielleicht auch immer mal wieder so ein bisschen angeschwollene Nasen haben. Also innen drin, die Schleimhäute angeschwollen, nicht die Nase an sich. Zungenstabilisatoren gibt es auch. Ja, dann bleibt die Zunge mit so einem durch einen leichten Unterdruck eher vorne und rutscht eben nicht nach hinten in den Hals. Und auch die Schlafposition, die sollte man auch mit berücksichtigen, denn eine Rückenlage, die sollte man vermeiden, weil die Zunge viel mehr nach hinten rutscht. Und da gibt es tatsächlich solche Gürtel, wo man sich hinten dann so eine Art Tennisball anschnallen kann. Das ist ein bisschen komisch. Und wenn man sich nachts dann auf den Rücken dreht, man schläft an der Seite oder auf dem Bauch ein, möchte sich nachts wie gewohnt auf den Rücken drehen, aber dann drückt das Ding da hinten, dann wachst du normalerweise nicht direkt auf, aber du gehst nicht in die Rückenlage. Auch das könnte helfen. Wir sind bei Nummer 5. Chronischer Stress, Cortisol-Dysregulation. Stress sorgt für einen Interleukin-6-Anstieg. Was du checken lassen kannst, leidest du unter Haarausfall, Erschöpfung, Schlafprobleme? Dann wäre mal die Idee, einen Cortisol-Tagesprofil-Test zu machen. Den gibt es tatsächlich auch ziemlich verlässlich im Internet. Medifere wird es geschrieben oder Cera-Screen mit C, ja, Cera-Screen, ein 5-Punkt-Tagesprofil-Stress-Test. Dann bekommst du ein Set nach Hause, da hast du solche kleinen Schaumstoff-Dinger, die legst du unten rein und lässt es mit Speichel vollsaugen zu bestimmten Tageszeitpunkten, machst ein kleines Röhrchen, schreibst du drauf, schickst ins Labor, bekommst dann Tagesprofil und daraus mit einer Auswertung, mit einer schriftlichen Auswertung. Und daraus lässt sich dann schön ablesen, wie es sich mit deinem Tagesprofil Cortisol-Profil verhält. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ebenfalls, also gerade wenn eben gerade nachts oder abends der Stress noch sehr hoch ist, das Cortisol noch sehr hoch ist, dann wird darunter die Schlafqualität leiden. Ja? Und das deutet eben auf zu viel Stress im Organismus hin. Dann haben wir noch die HRV-Werte, ja, Schlaftracker zum Beispiel, können das gut messen. Die sollten irgendwo zwischen 30 und 70 liegen und ja, so alles von 20 bis 40 könnte auf Stress hindeuten. Ja, die Lösung ist, den Hauptstressor angehen. Das Problem ist, das ist nicht mehr ganz einfach, das weiß ich. Es ist schnell gesagt, ja, vernichte dann den Hauptstressor. Aber das ist der wichtigste Ansatz, wenn wir den Stress herunterregulieren wollen. Das geht nicht anders. Etwas, was helfen könnte als Tipp an dieser Stelle, öfter mal Ja zum Nein sagen. Das bedeutet, wenn andere Menschen was von dir wollen und du kannst das im Moment eigentlich aufgrund von persönlichen Herausforderungen, von zu wenig Zeit nicht umsetzen, diese Bitte, die anderen von anderen an dich herangetragen wird, dann sagst du einfach mal konsequent Nein. Und damit du nicht in Verlegenheit kommst, sag einfach, okay, lass mich mal bitte eine Nacht drüber schlafen, ich muss noch was checken, ob ich das machen kann, weil dann bist du raus aus der sofortigen emotionalen Antwort, ja, ja, ich mach das. Sondern sag, warte mal ganz kurz, ich muss einmal was abklären, ich gebe dir morgen oder in 2 Stunden Bescheid, weil dann kannst du dich einmal ganz kurz zurücknehmen und dann kannst du für dich checken, ob du diese Bitte, diese Aufgabe wirklich annehmen möchtest oder eben doch lieber nicht. Alleine das kann schon deinen persönlichen Stress deutlich reduzieren. Punkt Nummer 6 ist die Ernährung. Ganz häufige Auslöser sind zum Beispiel für Entzündungstrigger Transfette, Zucker, Fructose, der Fruchtzucker, der zu viel aufgenommen, vor allem über Getränke, zu einer nicht-alkoholischen Fettleber führen kann. Dann ultraverarbeitete Lebensmittel, also gerade hochprozessierte, industrialisierte Lebensmittel, der Alkohol natürlich und auch, was häufig vorkommt, sind Lebensmittelunverträglichkeiten, was wiederum mit einem vielleicht nicht mehr so gesunden Darm zusammenhängen kann. Was wären potenzielle Tests? Ist eine Eliminationsdiät. Also gerade wenn es darum geht, dass du das Gefühl hast, dass du auf irgendwas reagierst, aber du nicht genau weißt, auf was, dann kannst du zum Beispiel mal eine Woche oder vielleicht sogar 2 Wochen komplett auf alle Milchprodukte verzichten. Weil wenn in diesen 2 Wochen herauskommt, dass es dir deutlich besser geht, dann scheinst du auf Milchprodukte zu reagieren. Dann sind diese Milchprodukte für dich nicht geeignet. Die andere Woche, wenn du keinen Unterschied spürst nach diesen 2 Wochen Milchverzicht, dann kannst du zum Beispiel komplett auf Getreideprodukte, insbesondere auf Weizen, Roggen verzichten und Dinkel vielleicht auch noch verzichten. Ja, einfach mal komplett drauf verzichten, um zu spüren, geht es dir danach besser. Das nennt man Eliminierungsdiät. In der zweiten Hälfte kannst du die Milchprodukte letztendlich wieder zu dir nehmen, weil das hat bei dir keinen Unterschied gemacht. HbA1c-Wert haben wir hier nochmal, denn Langzeitblutzucker ist auch interessant, um rauszufinden, ob man eben vielleicht doch insgesamt zu viele, Klammer auf, zuckrige, Klammer zu, Kohlenhydrate zu sich nimmt. Dann die Triglyceride geben auch Aufschluss, ob man zu viel Kohlenhydratenergie reinschaufelt. Und man könnte auch mal einen Fructose-Laktose-Intoleranz-Test machen. Die gibt es, vielleicht mal mit dem Arzt Rücksprache halten, um vielleicht das auszuschließen, dass du darauf irgendwie reagierst. Ja? Die Lösung wäre hier, wenn du reagierst, eine Ernährungsumstellung, aber bitte unbedingt diätfrei. Ja? Schritt für Schritt machen wir das bei leichter als du denkst im Online-Coaching, wie unter Punkt 1 schon mal erwähnt. Wir sind in der Zielgeraden. Nummer 7 sind Umweltgifte, Schadstoffe und Schwermetalle. Ganz typische Tests, die man machen könnte, sind Schwermetalle im Blut und Urin. Und es gibt auch solche Haartests. Ich bin da äußerst skeptisch, ob das wirklich funktioniert. Ich würde es profimäßig machen lassen. Leider sind viele Menschen mehr mit Schwermetall belastet, als sie sich das eigentlich vorstellen können. Und deshalb sollte man Blut und oder Urin in Rücksprache mit dem Arzt, also das müssen wir mit dem Arzt zusammen machen, zu IMD Berlin machen. Oder wo es Direkttests gibt, das ist Bioscientia. Also ein bisschen schwierig das Wort. Bio wie biologisch und dann S-C-I-E-N, also Scientia. Ja? Und das sind solche Labore, wo man diesen Test tatsächlich direkt machen kann. Die sind auch mehrfach in Deutschland verteilt. Geh mal auf deren Homepage. Hier bei mir in Freiburg zum Beispiel, da gibt es ein solches Labor, da mache ich auch immer meine Bluttests. Da kann man das am Arzt vorbei machen. Einfach hingehen, sagen, ich möchte gerne Schwermetalle testen, wie gehen wir vor? Dann gibt es auch, das ist interessant, für zu Hause eine VOC, eine VOC-Messung. Das ist mit einem Baubiologen zu machen, um die Wohnungsluft zu testen, weil leider gibt es ganz viele flüchtige organische Verbindungen durch Möbel, durch Teppiche, durch Farben, durch Lacke, durch Reinigungsmittel, durch Matratzen. Und das geht eben, wie gesagt, nur über einen Baubiologen. Das kostet ein bisschen Geld, aber einmal ins Haus reinzugucken, ob da irgendwelche flüchtige organische Stoffe langfristig Probleme verursachen können, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Kleiner Tipp hier am Rande. Ich denke mal, die meisten machen das ohnehin. Wenn man Klamotten neu kauft, bitte, bitte, bitte immer zuerst einmal waschen, damit eben grundsätzlich potenzielle giftige Stoffe, Farbstoffe in einer hohen Konzentration mal rausgewaschen werden. Ja, das Problem ist, wohin wandert's? Ja, ins Grundwasser. Deswegen wäre ein weiteres Thema, sich eine Wasserfilteranlage anzuschaffen, weil das die Klärwerke gar nicht alles rausfiltern können. Es ist ein großes Thema, wie angekündigt, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, nicht alles in ein Video reinpacken. Es ist aber ein wichtiges Thema. Wenn man das einmal konzentriert angeht, dann ist das auf jeden Fall ein großer Schritt für die Gesundheit. Was man auch testen lassen könnte durch den Baubiologen, wäre ein Schimmeltest, die Raumluft. Weil manchmal verbirgt sich irgendwo vor allem schwarzer Schimmel durch Feuchtigkeit und der macht ganz, ganz große Probleme. Gut, die Lösung wäre hier die Vermeidung, der Tausch von bestimmten Produkten, die zu Hause stehen, die eben sowas möglicherweise rausdünsten, ja, diese VOCs und dass man sich einen hochwertigen Wasserfilter zulegt. Zum Thema Wasserfilterung habe ich schon mal ein sehr spannendes Interview mit einem Experten, mit dem Thomas Schwabe geführt. Vielleicht einfach mal bei den Podcast-Folgen bzw. im Video Arsenal von Patrick Heitzmann, also einfach unter Videos gucken. Das war irgendwann im Frühjahr letzten Jahres, haben wir dieses Video gemacht, kam auch sehr, sehr gut an, haben wir unheimlich viel tolles Feedback bekommen. Nummer 8, der letzte Punkt, ist Übertraining, falsches Training. Vielleicht betrifft dich das auch. Ich bin so ein Kandidat, weil dieser permanente Stress für den Körper ohne genügend Regeneration kann eben auch dazu führen, dass das Interleukin 6 und das CRP, das HSCRP, erhöht ist. Und feststellen kann man das auch an Leistungsabfall, das heißt, es geht einfach nicht weiter oder die Leistung wird immer schlechter, an Schlafproblemen, weil der Körper zu viel Cortisol ausschüttet und das die Schlafarchitektur zerknüppelt. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil man einfach nicht mehr in die Regeneration reinkommt. Und das passiert, wenn man überhaupt keine Trainingspausen macht. Oder auch messbar über zum Beispiel einen solchen Ring eine niedrige Herzfrequenzvariation, eine HVR hat, die eben dann irgendwie um die 20, vielleicht 25 oder sogar drunter liegt. Lösung, Pause, beziehungsweise die Trainingsintensität um 50% reduzieren. Ich empfehle mindestens eine Woche, eher zwei, und dann beobachten. Denn spannend ist, häufig wird man danach dann schnell besser, weil der Körper endlich Zeit hatte, zu superkompensieren, sich zu regenerieren. Gut, das waren jetzt die 8 möglichen Punkte für stille Entzündungen. Gibt es vielleicht etwas, was auf dich zutrifft? Das würde mich sehr interessieren. Schreib das doch bitte mal bei YouTube in die Kommentarspalte, ob du für dich etwas unter diesen 8 Punkten erkannt hast, wo du letztendlich deine persönliche Herausforderung siehst, dann kriegt man vielleicht eine Tendenz mit. Vielleicht ist es eben dann so ein typischer Punkt, der auf viele zutrifft. Also bestimmt nicht nur spannend für mich, sondern auch für viele andere. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür.